Bob Jans war schuld. Ja, wo war ich? Ich war ja bei dem Buch. Den Himmel gibt's echt. Also war ein Bestseller in den christlichen Buchläden. Ich war in der Spektrum, das war irgendwie Nummer eins, weiß nicht wie viele Wochen. Schon interessant, dass so viele Leute sich da die Mühe gemacht haben, das Buch zu kaufen und zu lesen. Manche haben gesagt, dass irgendwie, also die Eltern haben ja den Jungen die Worte in den Mund gelegt oder so, und andere haben gesagt, nee, das muss, also was der Kerl erlebt hat, das muss echt sein. Ja, nicht, also es war nicht einstimmig positiv, kann man sagen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr darüber nachgedacht habt. Aber allgemein denke ich, dass das Thema Himmel nicht unbedingt so der Renner ist in unserer Welt. Also wir entdecken in Zeitungen und Zeitschriften immer mehr Artikel über das Alter, den Tod, AIDS, über das Recht auf Sterben, über todesnahe Erfahrungen und so weiter. Aber es kommt eigentlich selten vor, dass man so in einer Zeitschrift etwas über den Himmel liest. Wenn wir aber durch die Galerie der Kunst von vor dem 20. Jahrhundert gehen, dann werden wir feststellen, dass der Himmel in der Vergangenheit ein Thema von weit größerer Bedeutung gewesen ist als heute. Warum ist das so? Nun, einmal würde ich sagen, weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben hier im Westen. Uns geht es ja gut, oder? Ich meine, was wollen wir noch mehr? Wir leben im Überfluss, wir haben eine schöne Wohnung, schöne Autos, wir können essen praktisch, was wir wollen. Also Urlaub können wir auch in weit entfernten exotischen Ländern machen und so. Also Himmel ist für uns eigentlich nicht so das Thema. Der Himmel ist, wie wir schon gehört haben, für uns etwas Undefinierbares. Weil unsere Erfahrung ist ja wo? Ist hier, oder? Ist irdisch. Und wir denken irgendwie irdisch und wir kommen nicht darüber hinaus weg, dass es vielleicht wirklich was anderes geben kann. Weißt du, unsere Bildung, neue technologische Errungenschaften und Massenmedien, die hindern uns daran, etwas zu glauben, das nicht wissenschaftlich nachzuweisen ist. Schwierig. Da wir zu unseren Lebzeiten hier auf Erden zeitgebunden und leistungsorientiert leben, finden wir es irgendwie seltsam, allzu viel über den Himmel nachzudenken und uns vielleicht darüber zu freuen. Es kann sein, dass es hier welche gibt, die sagen, oh, ich denke oft über den Himmel nach. Kann sein. Wer denkt oft über den Himmel nach? Ja, das gibt's. Siehst du? Vielleicht mehr die ältere Generation, was? Ja? Aber die meisten denken nicht so sehr darüber nach. Für manche klingt es ja ein bisschen langweilig. Na? Für das Denken heute, was machen wir dann die ganze Ewigkeit da? Also der Himmel wird oft so mit einer falschen Vorstellung dargestellt. Nicht? Hast du oft schon mal gesehen, nicht? Wie einer da irgendwie auf einer Wolke sitzt mit seiner Harfe in der Hand und macht da ein bisschen Musik oder so, Flügel an den Schultern, mit einem heiligen Schein und ja, engelhaftem Ausdruck im Gesicht. Aber ist das der Himmel? Nee, das glaube ich nicht. Aber wir sagen heute, wir brauchen Realität. Nee, wir wollen eine bessere Welt. Wann? Jetzt. Hier. Nicht irgendwann im Jenseits, sondern heute. Und wir streben danach. Aber interessant, was die Bibel darüber sagt. Da heißt es, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ha! Also die Bibel sagt, Leute, sammelt eure Schätze woanders als hier auf Erden. Finde ich gut. Finde ich ein guter Gedanke. Und heute wollen wir unsere Gedanken von dieser vergänglichen Welt ein bisschen wegreißen und uns auf den Himmel konzentrieren. Was sagt die Bibel über dieses Thema? Was für eine Welt wird es sein? Wie sieht die Welt von morgen aus? Ich habe da vier Gedanken, die ich heute weitergeben möchte. Eines hat Klaus schon erwähnt, und das ist, dass alles neu wird. Es wird alles neu. Wir lesen am Ende der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5, seht, ich mache alles neu, sagte der, der auf dem Thron saß. Und dann auch in Vers 1, dann sah ich einen ganz neuen Himmel, eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 13. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Oh, aber auch im Alten Testament, da lesen wir, denn wisst, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Dann sehnt sich keiner mehr zurück nach dem, was früher war. Keinem kommt so etwas noch in den Sinn. So anders wird es sein, dass diese Erde für uns dann überhaupt keine Rolle mehr spielen wird. Interessante Aussage aus der Heiligen Schrift. Also, wir werden eine neue Schöpfung sein. Es wird eine neue Schöpfung sein. Wir werden uns in neuen Körpern bewegen. Wir werden neue Namen besitzen, neue Lieder singen. Eine neue Stadt wird sein, neue Regierungsformen, neue Ansichten. Alles wird neu. Ian McLaren schrieb einmal, der Himmel ist kein Trappistenkloster, auch kein Ruhestand oder Pensionierung. Nein, es ist ein Land des ständigen Fortschritts, überströmendes, schöpferisches Leben. Da heißt es, dort wird es nichts mehr geben, das unter dem Fluch Gottes steht. Was wird das wohl auslösen, wenn nichts mehr unter dem Fluch Gottes steht? Dass nichts mehr hindert, was Gott genau tun möchte. Wow. Ihre Bewohner werden ihm dienen und Anbetung bringen. Also, ich würde sagen, wenn ich die Bibel so lese und diese verschiedenen andere Texte, der Himmel ist Wirksamkeit, der Himmel ist Erleben, Tätigkeit, Engagement, Freude, Bewunderung, Abenteuer. Also, es wird nicht langweilig sein. Und besonders, und das ist mein zweiter Punkt, besonders, weil Christus dort sein wird. Das wird was Gewaltiges sein. Gott Vater wird dort sein. Also, das Gewaltigste, denke ich, an den neuen Himmel wird nicht mal die schöne Wohnung sein, die Gott für uns vorbereitet und all die anderen Dinge, sondern es wird sein, dass wir Gott Angesicht zu Angesicht sehen werden. Einen schöneren gibt es nicht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Unglaublich. Und da lesen wir, da ich sah einen Thron im Himmel, schreibt Johannes in der Offenbarung. Ein Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte wie ein roter Karneol. Über dem Thron leuchtete ein Regenbogen wie ein grüner Smaragd. Ich weiß gar nicht, was alles ist. Diese verschiedenen Beschreibungen. Aber eins habe ich jetzt gemerkt. Johannes konnte eigentlich den, der auf dem Thron saß, sehen. Er konnte keine Gestalt sehen. Es war alles so hell, es war alles so, es funkelt so, es war so voll Diamant und er sah nichts. Aber die Bibel sagt, wir werden Gott Angesicht zu Angesicht sehen können eines Tages. Heute nicht. Heute, wenn Gott sich in seiner Herrlichkeit hier zeigen würde, würden wir alle vergehen. Aber dann wird es anders sein. Also, wie ein Edelstein, der blitzt und glänzt, einfach zu hell zu sehen und zu beschreiben. Aber jetzt heißt es, wir werden sein Angesicht sehen können und ihn erkennen, den Schönsten aller Schönsten, den Liebsten aller Liebsten, einfach unvorstellbar schön. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir werden in aller Ewigkeit immer Neues und Wunderbares entdecken über unseren herrlichen Herrn. Ich glaube das. Wir werden nicht alles erfassen können, denn das erste Mal, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen, wir werden immer was Neues entdecken über unseren Gott, der ermesslich groß ist, der ewig ist. Wow. Da heißt es hier, dann sah und hörte ich eine unzählbare große Schar von Engeln, Offenbarung 5, 11 bis 13. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, die mächtigen Wesen und die Ältesten riefen in gewaltigem Chor, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen die Macht und Herrlichkeit und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Anbetung. Kannst du dir vorstellen, diese Tausende und Abertausende, kann man sagen, Millionen von Engeln und Ältesten und was alles ist, und mit einer gewaltigen Stimme rufen sie das aus oder singen mit einem Orchester, ich weiß nicht, wie es sein wird. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit Einstimmen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren Preis und Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig. Wow. Schön, wenn wir manchmal so Konzerte miterleben, ne? Wenn so ein gewaltiger Chor singt oder die Band, die powert durch. Wie wird das wohl sein? Im Himmel. Also, ein kleiner Junge fuhr einmal allein im Zug. Es war sehr heiß. Und das Reisen war sehr unbequem. Und die Landschaft war auch nicht sehr interessant, denn sie fuhren gerade durch eine Wüste Richtung Los Angeles. Eine Dame fragte ihn, der neben ihm saß, bist du nicht müde von der langen Reise? Der Junge lächelte und sagte, ein wenig müde bin ich schon, aber ich mache mir nichts daraus. Denn weißt du, mein Vater holt mich nämlich ab, wenn ich in Los Angeles ankomme. Mein Vater ist da. Und er konnte kaum warten, seinen Vater zu sehen. Da war die lange Reise, ist egal. So ist das. Ich denke, so sollten wir auch denken. Manchmal werden wir müde durch die Lasten des Lebens. Aber es ermutigt uns zu wissen, dass Jesus Christus uns am Ende unserer Lebensreise auf uns wartet. Er ist da. Halleluja. Hast du schon mal ein verliebtes Paar gesehen, das ohne Worte kommuniziert? Das gibt's, oder? Warst du schon mal verliebt? Bist du verliebt? Wünschtest du dir, hast du schon mal gesagt oder gedacht, du wünschtest dir, dass diesen Moment nie zu Ende gehen wird, so ein ganz besonderer Moment? Ich kenne solche Momente, dass sie nie zu Ende gehen. Also das ist ein kleiner Hinweis, wie es sein wird, wenn wir in Jesu Gegenwart sein werden und Gemeinschaft mit ihm haben, ihn lieben und uns an ihm erfreuen ohne Ende. Wir werden nicht mehr von diesem Gipfelerlebnis herunterkommen. Es wird unglaublich sein. So beschreibt uns Gottes Wort den Himmel und die Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und natürlich, unsere Lieben, die werden auch dort sein, oder? Die uns vorausgegangen sind, die werden dort sein. Und wir werden mit ihnen zusammen Jesus Christus anbeten und großartige Zeit haben. Ja, aber wie die Bibel uns dann auch noch sagt, es wird eine Wohnung sein. Also irgendwie, eine Wohnung wird für uns vorbereitet. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ehe er zurück zum Vater gefahren ist. Vor seiner Kreuzigung, nachdem Jesus einiges schon gesagt hatte, was den Jüngern ein bisschen mulmig machten, sagt er auch unter anderem dieses. Jünger, auch wenn es jetzt eine harte Zeit kommt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa gesagt, ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Er sagt mit anderen Worten, ich lüge euch nicht an, was ich jetzt sage. Das ist wahr, was ich jetzt sage. Und wenn ich hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Also, ich weiß nicht, wie du das verstehst. Er sagt, er ist jetzt im Himmel und bereitet die Wohnungen vor. Ich meine, Gott könnte ja eine Wohnung in einem Augenblick machen, aber irgendwie, es ist jetzt schon über 2000 Jahre, dass er daran arbeitet. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, diese Wohnung, die wird eine besondere Wohnung sein. Wir haben vor ein paar Jahren unsere Wohnung renoviert. Und ja, es ist schön, in einer renovierten Wohnung zu leben, gell? Also, neue Ausstattung, wir haben eine neue Küche, wir haben ein neues Bad, neue Fenster, wir haben Laminat gelegt und so. Ah, schön. Wir kommen in die Wohnung. Oh, herrlich. Vor Jahren beschrieb die amerikanische Zeitschrift Time einmal das Haus der Zukunft und nannte es und es war anders als alle zuvor gebauten Häuser. Sein Dach bestand aus winzigen Sonnenzellen, die die Sonnenstrahlen in elektrischen Strom umwandeln. um das Haus mit Wärme und elektrischem Strom zu versorgen. Türen und Fenster öffneten sich auf Handzeichen hin. Ich glaube, das war so vielleicht 50, 60er Jahre geschrieben hier. Sie schlossen sich automatisch, wenn es regnete. Das Fernsehgerät hing wie ein Bild flach, ganz flach an der Wand, genauso wie die Heizkörper und Klimaanlage. Das Radio war nur so groß wie ein Golfball. Das Telefon sah wie ein Filmleinwand aus, die so wohl das Bild wie auch die Stimme des Anrufenden wiedergab. In der Küche brieten die Ofen dicke Steaks in weniger als 2 Minuten. Geschirr und Kleider wurden ohne Seife und Wasser gereinigt. Das Haus hatte keine elektrischen Steckdosen. Unsichtbare Radiowellen steuerten alle elektrischen Anlagen. Nachts leuchteten die Decke und Wände zart durch in Glas eingelassene Lichtscheiben, die die Farbe auf eine Wallscheibenbewegung hin veränderten. Und überall im Haus sorgten winzige kleine Zwiebeln mit einer seltsam rötlichen Farbe für die Reinigung der Luft und die Entfernung aller Bakterien. Wow. Solche Häuser haben wir jetzt schon bald, oder? Es ist nicht mehr Zukunft. Aber diese Beschreibung ist ja gewaltig. Vor Jahren geschrieben und doch. Die Häuser im Himmel. Also können wir also einfach uns nicht vorstellen. Und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, er hat ja was gesehen, oder? Er hat das gesehen und er hat versucht, das zu beschreiben. Das war für ihn irgendwie schwierig. Aber er hat was aufgeschrieben und das deutet auf einiges ganz Interessantes hin. Ich möchte was hier lesen. Offenbarung 21, ein paar Verse hier. Ich sah, wie die heilige Stadt, und da haben wir auch eine Darstellung gesehen von Anfang des Gottesdienstes. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich ihrem Bräutigam geschmückt hat. Interessante Beschreibung. Gottes Herrlichkeit erfüllte sie und sie leuchtete wie ein überaus kostbarer Edelstein. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Mauer bestand aus Diamant. Die Stadt selber war aus reinem Gold gebaut, das wie Kristallglas schimmerte. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Die Hauptstraße war aus reinem Gold, durchsichtig wie Kristallglas. Na, die Stadt war quadratisch angelegt. Länge und Breite waren gleich. Als die Stadt ausmaß, ergab sich je 2200 Kilometer in Länge, Breite und Höhe. Können wir das uns vorstellen? Also Rom ist circa 1000 Kilometer von uns südlich entfernt. Wie weit muss man nach Norden gehen? Wie? Hamburg reicht noch nicht. Vielleicht Kopenhagen, ich weiß nicht. Also so lang und dann breit und hoch. Eigentlich nicht vorstellbar, aber so wird es beschrieben. Und die Stadt wird geschildert mit ihren Bäumen und Springbrunnen und Früchte und festlichen Gewändern, Palmen, Musik, Kronen, Edelsteinen, Gold, Licht, Farben des Regenbogens, Gewässern, Freundschaft, Liebe, Heiligkeit. Dort finden wir alle, besonders auch die Gegenwart Gottes und seines Sohnes. Also der Himmel wird die Vollendung alles sein, wonach wir uns immer gesehnt haben. Da schreibt Johannes weiter, Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klagen, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Alles, was auf Erden das Leben unliebsam und tragisch macht, wird im Himmel fehlen. Keine Nacht, keinen Tod, keine Krankheit, keine Sorgen, keine Tränen, keine Enttäuschung, keinen Krieg. Er wird erfüllt sein von Gesundheit, Kraft, Wissen, Glück, Staunen, Anbetung, Liebe und Vollkommenheit. Das erwartet uns, wenn Jesus Christus uns von dieser Erde nimmt. Halleluja. Aber ich komme zum letzten Punkt. Nur Himmelsbürger werden in den Himmel eingelassen. Da heißt es, unser Bürgerrecht, oder wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Also die Bibel lehrt, dass Christen hier auf Erden Fremde sind. Wir sind Ausländer. Wir sind Wanderer. Wir sind Reisende auf dieser Erde. Da lesen wir in Hebräer Kapitel 13, denn hier auf Erden haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und dann lesen wir da von Abraham. Abraham wartete schon damals auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selber ist. Vielleicht ist es doch wichtig, dass unsere Gedanken öfters gen Himmel gerichtet sind und nicht so fest auf dieser Erde, wo alles sowieso mit Motten und Rost und so vergeht. Was sind das für Menschen, die dieses Bürgerrecht bekommen haben? Also das sind Menschen, die erkannt haben, dass sie nicht durch eigene Leistung Gott gefallen könnten oder in den Himmel kommen. Das sind Menschen, die erkannt haben, dass sie nur durch eine Beziehung zu Jesus Christus dieses Bürgerrecht erlangen können. Jesus hat dieses Recht durch sein Blut für uns erkauft. Das ist die Botschaft der Bibel. Ja, diese Bürger nehmen teil an all dem allgemeinen Los der Menschen. Ja? Die gleichen Nöte, die gleichen Leiden, kommt eine Wirtschaftskrise, verlieren auch sie ihre Arbeit. Wenn Kriege drohen, sind sie auch in Gefahr. Die gleichen Krankheiten und vielen der gleichen psychologischen Probleme, die anderen haben, haben sie auch. Wir werden nicht unbedingt jetzt da immer geschont, aber doch hat der Christ Vorrechte in dieser Welt, die andere überhaupt nicht haben. Charles Spurgeon pflegte zu sagen, alle Legionen der Hölle können uns nicht zwingen, des Teufels Werk zu tun. Billy Graham meinte, der Fürst dieser Welt mag wohl seine Diener zwingen, ihm zu dienen, aber er kann uns Fremde nicht in seinen Dienst pressen. Das Gotteskind beansprucht Immunität gegenüber allen Befehlen Satans. In Wahrheit sind wir die Einzigen, die wirklich frei sind. Manche sagen, wir müssen tun, was andere tun. Wir müssen uns gleichstellen. Wir müssen mit dem Strom schwimmen und uns nach der Menge richten. Aber der Himmelsbürger sagt, nein, ich mache nicht mit. Ich lebe in Rom, aber ich tue nicht das Gleiche wie in Rom. Ich bin ein Fremder, ein Ausländer. Meine Bürgerschaft ist wo? Im Himmel. Ja, für uns Fremde ist dieser, sind die Schätze dieser Welt nicht maßgebend. Unser Schatz ist im Himmel. Und wenn Nöte kommen, zu wem können wir hin? Zu unserem Herrn, Jesus. Der kennt uns. Der umgibt uns mit seiner Liebe. Er hilft uns durch, wenn Probleme da sind. Das kennt der Bürger auf dieser Erde, der seine Bürgerschaft im Himmel noch nicht hat. Er kennt das nicht. Ja, also unser Schatz ist im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zunichte machen kann, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Weder amerikanischen Dollar, noch der Euro, noch Schweizer Franken können im Himmel ausgegeben werden. Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir bedauern, dass wir nicht mehr Schätze in seiner Bank eingezahlt haben. So ist es. Und dann heißt es, und in diese Stadt wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, sondern nur der, der im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. Also, gewisse Menschen werden nicht zugelassen. Sie haben sich vielleicht nicht darum gekümmert. Ihr Name steht nicht in dem Lebensbuch des Lammes. Sie haben das Angebot der Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit und Gnade in seinem Sohn Jesus Christus bisher abgelehnt. Wie bekommt man diese Himmelbürgerschaft? Wie kann man sicher sein, dass sein Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht? Ja, da gibt es solche Bibelverse wie diese. Doch allen, die ihn, Jesus, aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jesus hat es selber gesagt, Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Also, wir brauchen eine Beziehung zu Jesus. Derjenige, der unsere Schuld und Sünde alles bezahlt hat und der uns ein neues Leben schenken möchte, den dürfen wir kennenlernen. Den dürfen wir in unser Leben einladen. Und wir werden Himmelsbürger. Wenn wir das tun, im Glauben, mit allen Konsequenzen, und dann wird unser Name in dem Buch des Lebens stehen. Zum Schluss diesen Bibelvers noch. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Wer hat, der hat's. Wer nicht hat, der hat's nicht. Das habe ich euch alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an den Sohn Gottes. Es gibt so eine Gewissheit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Die Gewissheit, dass unser Name im Buch des Lammes geschrieben steht. Und wenn du diese Gewissheit heute Morgen nicht hast, es ist nicht zu spät. Heute Morgen gibt es auch die Gelegenheit. Vielleicht kennst du Klaus. Du könntest nachher mit ihm reden. Es gibt andere hier in der Gemeinde, die bereit sind, mit dir zu sprechen. Du kannst auf mich zukommen heute Morgen. Und diese Sache, Claire, dass diese Gewissheit bei dir ist, dass du ein Himmelsbürger bist. Amen.